Können Sie sich mit der Zahl 60 anfreunden?
Mit der Zahl an sich nicht besonders. Die sagt mir nichts. Ich bin eher einer, der auf der 248-Schiene lebt.
248 heißt?
Ja, das heißt, diese Zahlen sind mir irgendwie näher und sympathischer. Und das wäre eher eine 64, aber keine 60.
Es gibt ja so die alte Floskel, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Sie arbeiten mit ganz vielen Kindern und Jugendlichen zusammen. Ist das was, was Sie tatsächlich auch immer noch jung hält dann?
Absolut. Ich muss zwar zugeben, dass mir manchmal die Quirligkeit und auch die Lebendigkeit der Kinder, also dass mir dann die Geduld schwerer fällt als früher, aber einfach im Gespräch zu bleiben. Die Kinder haben immer neue Ideen, die bringen auch immer wieder Neuigkeiten in den Chor, technische Neuigkeiten oder irgendwelche Modeneuigkeiten und das ja, hält einem auch irgendwie jung.
Das heißt, das hat sich in den Jahren, in denen Sie am Dom sind, schon ein bisschen verändert, weil eben auch der Abstand größer wird von Jahr zu Jahr zu dem Alter der Jugendlichen?
Ja, als ich angefangen habe, hätten die Jungs noch nicht mal meine Kinder sein können. Dann waren es meine Kinder und jetzt könnte ich der Opa sein. Also das ist schon ein ziemlicher Unterschied.
Wie reagieren denn die Jungs, wie Sie sie nennen, auf Sie und auf Ihre Arbeit? Ist das auch in gewissem Sinne ein freundschaftlicher Austausch?
Also manchmal habe ich den Eindruck, ich störe sie nicht bei dem, was sie tun. Und das ist eine Mischung aus Respekt und auch ja, Freundlichkeit, grundsätzlich schon. Manchmal ist der Respekt ein bisschen zu groß, dann merke ich, dass auch Einzelne sich nicht trauen mit irgendwelchen unangenehmen Sachen. Also wenn man sich jemand zu einer Probe entschuldigen muss, das ist immer etwas unangenehm und das trauen sich nicht alle. Oder auch wenn mal jemand den Entschluss gefasst hat, sich abzumelden, da gibt es auch große Unterschiede, wie das dann gehandhabt wird. Mir ist es natürlich am liebsten, die kommen persönlich, können auch ruhig mit den Eltern kommen. Aber zu einigen ist einfach mehr Distanz da und andere, die trauen sich eher und die kommen auch eher auf mich zu.
Jetzt haben Sie auch einen Assistenten, der einige Jahre jünger ist. Ist das bewusst auch gewählt, dass da jemand ist, der noch ein bisschen näher dran ist am Leben der Jugendlichen? Oder ist es einfach dem geschuldet, dass es jemand ist, der in der Ausbildung ist und der lernen will am Dom?
Ja, das ist nicht kein Aspekt, der eine Rolle gespielt hat. Mir ist es wichtig, oder uns am Dom, dass wir junge Musiker an die Arbeit mit qualifizierten Kinderchören heranführen. Und gerade auch bei jungen Musikern die Liebe zum Beispiel zu einem Chor wie einem Knabenchor zu wecken. Die Möglichkeiten sind ja sehr begrenzt und ich bin aber froh, dass schon einige, die irgendwann mal bei mir waren, auch wieder in diese Richtung, auch Richtung Knabenchor gegangen sind.
Der Kölner Dom ist schon ein paar Mal gefallen, natürlich. Ist Sehnsuchtsort für viele Menschen. Jahr für Jahr kommen Millionen von Touristen. Sie arbeiten da seit über 30 Jahren. Ist das auch für Sie immer noch was Besonderes, da zu sein?
Grundsätzlich ja. Das ist nicht in jedem Moment so. Wenn ich manchmal mitten am Tag, jetzt gerade im Frühsommer, wir haben Touristenzeit und wenn ich mich dann selber in die Schlange einreihen muss, die sich in den Dom wälzt, dann ist das nicht so ein besonderes Gefühl. Dann denke ich auch, es könnte auch mal anders sein. Aber es gibt so viele Momente, auch wenn man abends am Dom vorbeigeht, das Bauwerk wirkt immer noch magisch.
Und was fasziniert Sie? Ist es dann eher auch drinnen das Singen, den Klang zu hören, wie er sich verteilt im Dom? Oder ist ein bestimmter Platz, an dem Sie Ruhe finden? Was ist das, was Sie am Dom fasziniert?
Es gibt eine ganze Menge, das, was mich am Dom fasziniert. Natürlich die gewaltige Architektur, sowohl außen wie innen. Die große Vielfalt an architektonischen Details, aber auch die Proportionen. Auch die Proportionen sind ja in der Musik wichtig, also da habe ich vielleicht auch ein besonderes Gespür für. Im Dom selbst, der Ort, der mich am meisten noch in den Bann zieht, ist einfach der Binnenchor. Also da, wo schon seit Jahrhunderten musiziert wurde und Gottesdienst gefeiert wurde. Und da kann ich auch am ehesten noch zur Ruhe kommen.
Es ist ja Ihre Arbeit, da Musik zu machen, den Raum mit Klang zu füllen, zum Gotteslob beizutragen, aber auf die Entfernung, das weiß jeder, der sich mit Musik ein bisschen beschäftigt hat, ist das gar nicht so einfach. Gerade wenn die Orgel viele Meter wegsteht, wenn auch die Gläubigen über viele, viele Meter verteilt sind im Dom. Haben Sie sich da dran gewöhnt und haben da gar keine Probleme mehr mit oder ist es immer noch tägliche Herausforderung?
Da haben wir uns schon eine ziemliche Routine erarbeitet, aber ich kann mich erinnern, als ich vor über 30 Jahren angefangen habe, war das in den ersten Jahren ein großes Problem, einfach damit zurechtzukommen, dass man mit einem Chor wirklich nur begrenzte Möglichkeiten hat, diesen gewaltigen Raum zu füllen. Das hing auch damit zusammen, dass zu Beginn der Knabenchor, den gab es ja nur damals, kleiner besetzt war und ich lange Zeit gebraucht habe, bis er eine Größe hatte, von der ich dann annahm, okay, das ist ganz gut. Dazu kam der Standort, der noch ungünstig war und auf dem jetzigen Standort sind wir erst circa 20 Jahre. Ich verbinde das so ein bisschen mit dem Domjubiläum 1998. Also meine ersten 10 Jahre sind wir immer gewandert, haben ausprobiert, wo können wir stehen. Inzwischen auch mit den Domorganisten, also mir macht das Spaß, auch mal besondere Herausforderungen anzunehmen, dass man einfach im Blindflug irgendwas versucht zusammenzukriegen, und es ist erstaunlich, wie gut das gelingt.
Aber sowas wie technische Verstärkung, dass man Mikrofone aufbaut und den Chor über die Lautsprecheranlage sozusagen überall im Dom präsentiert, ist das auch eine Möglichkeit?
Diese wäre auch eine Möglichkeit, wird auch manchmal eingesetzt. Wir sind auch dabei, die Lautsprecheranlage im Dom noch zu erweitern. Nicht unbedingt so sehr für unsere Chöre, aber viele Gastchöre, die mal einen Gottesdienst oder ein Mittagsgebet singen, die haben Schwierigkeiten, die sind diese Akustik nicht gewohnt, und denen würde es sehr helfen, wenn sie ein bisschen verstärkt würden. Oder sie bringen ein E-Piano mit und dann ist das E-Piano verstärkt, aber der Chor nicht, und das ist ungünstig im Dom. Also von daher hoffen wir, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann auch eine Möglichkeit haben, den Chor unkompliziert vom Chorpodest aus in den Dom noch zu verstärken und eventuelle Instrumente auch.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, als Sie angefangen haben, war der Knabenchor relativ klein. Der ist auf viele, viele Sänger gewachsen. Dann sind noch weitere Chöre dazugekommen. Haben Sie sich wahrscheinlich damals als junger Domkapellmeister gar nicht so Gedanken drüber gemacht, wo das mal hingeht, die Reise, oder?
Ja, denn ich muss zugeben, ich habe in Köln studiert 5 Jahre, bevor ich überhaupt an den Dom kam. Da war auch noch eine Zeit dann in Mainz dazwischen. Und in diesen 5 Jahren hatte ich so gar keinen rechten Eindruck von der Dommusik. Also ich wusste, dass es eine Orgelreihe gibt, und ich werde den Knabenchor auch schon mal gehört haben, aber hat sich da bei mir nicht so eingebrannt. Und in der Vorbereitung auf die Bewerbung habe ich mir natürlich dann den Knabenchor, den Domchor einmal angehört und habe gedacht, okay, das ist etwas, das ist mir vertraut, damit kannst du arbeiten. Und in den weiteren, also Vertragsverhandlungen quasi mit dem Domkapitel, wurde mir dann aufgetragen, einen Erwachsenenchor zu gründen. Was mir aber nicht gesagt wurde, dass es eine Grundschule gibt, in der Jungen und Mädchen auf den Dienst im Chor vorbereitet werden. Also wobei, vielleicht war das bei den Mädchen gar nicht so gedacht. Es ging in erster Linie um Nachwuchs für den Knabenchor. Und das habe ich erst in meinem ersten Amtsjahr hier erkannt und dann die mir aufgetragenen Pläne schnell geändert. Denn dann war klar, wir müssen erst mit den Mädchen anfangen, und die Erwachsenenchöre, die haben noch ein bisschen Zeit.
30 Jahre als Domkapellmeister oder über 30 Jahre sind eine lange Zeit. Wir haben schon über das Alter auch gesprochen und die Veränderung. Wie hat sich denn die Arbeit verändert eigentlich? Wenn es mehr Sänger geworden sind, wird es wahrscheinlich vor allen Dingen auch eine organisatorische Vergrößerung der Arbeit geworden sein.
Ja, auf jeden Fall. Die erste einschneidende Maßnahme war natürlich dann auch schnell nach meinem Amtsantritt, das war aber alles schon geplant, der Bezug des Kardinal-Höffner-Hauses mit der Domsingschule. Aber es stellte sich dann schnell heraus, dass das eben falsch geplant war. Es war für einen Chor und für eine Schule geplant und nicht für 4 Chöre. Und von daher waren wir schnell räumlich beengt. Wir waren über die ganzen Jahrzehnte immer wieder an provisorischen Ausweichmöglichkeiten, um den Chören ein gutes Proben zu ermöglichen. Mussten wir immer schauen. Und jetzt geht es in die finale Runde, denn es entsteht gerade neben dem Kardinal-Höffner-Haus ein Erweiterungsbau, und dann bekommt unser Mädchenchor endlich seinen eigenen richtigen Chorsaal, dazu noch weitere Unterrichts- und Überräume, und es entsteht eine Mensa gemeinsam für die Frauenschule und die Domsingschule. Das sind die räumlichen Dinge. Die Arbeit mit den Chören hat sich natürlich dahingehend auch erweitert, dass wir 4 Chöre haben, und da sind wir mit 3 Chorleitern sehr gut ausgestattet. Und die Administration, die natürlich damit auch erheblich gewachsen ist, also nicht nur, dass die Mitglieder verwaltet werden müssen, sondern auch, dass Reisen oder Instrumentalunterricht organisiert werden muss für viele. Die Administration und die Verwaltungsebene ist nicht entsprechend mitgewachsen. Und das war etwas, was mich am meisten belastet hat in den letzten Jahren.
Wenn man Geburtstag feiert und auch wenn man einen runden Geburtstag feiert, dann blickt man ja gerne mal zurück. Sie sind in Limburg aufgewachsen, haben da auch bei den Domsingknaben gesungen. Prägt Sie diese Zeit bis heute oder waren dann später andere Dinge wichtiger für Ihre musikalische Karriere?
Sowohl als auch. Wichtig war natürlich, dass ich 11 Jahre in diesem Chor gesungen habe und eine ganze Menge erlebt habe. Und das war auch mein total zentrales Hobby. Es gab dann so in der Pubertät auch mal die Konkurrenz mit dem Fußball, dass ich auch mal in den Verein gegangen bin und ein paar Jahre Fußball gespielt habe. Und als ich dann zu den Männerstimmen wieder zurückgekehrt bin nach der Stimmbruchpause, gab es dann auch erhebliche Interessenskonflikte und ich musste mich dann für eins entscheiden.
Und Musik war wichtiger als Fußball?
Musik war dann wichtiger als Fußball, ja. Trotzdem spiele ich immer noch hin und wieder ganz gerne Fußball.
Welche Position ist interessant?
Auch Mittelfeld, manchmal auch links außen. Und Verteidiger bin ich, glaube ich, nicht so gut.
Ja. Das heißt, in der Musik hatten Sie einfach auch mehr Entfaltungsmöglichkeiten oder warum haben Sie sich für die Musik entschieden?
Also die Musik war schon zu meiner Knabenzeit eigentlich das, was mich dann total begeistert hat. Und da habe ich auch vielleicht auch mehr Erfolgserlebnisse gehabt als im Fußball, da war ich jetzt nicht so begnadet. Und da war das dann auch so, dass ich breite Interessen entwickelt habe. Also es ging dann auch so, nicht nur die Chormusik, sondern zuerst kam dann die Symphonik. Dann habe ich zwei Instrumente gespielt, Geige und Klavier. Habe dann auch im Orchester gespielt und auch gerade die Orchestermusik hat mich auch schon früh fasziniert. Und mein ursprünglicher Berufswunsch war eigentlich, Dirigent zu werden. Und dann kam die Zeit nach den Domsignalen, also nach dem Abitur, wo ich aus dem Chor musste, dann erst Wehrdienst und dann Studium. Und da war ich sehr froh, dass ich mal nicht so viel mit geistlicher Musik in Berührung gekommen bin, sondern habe erst mal ganz offen geschaut. Ich habe mir Orchester gespielt und dann auch in einem anderen Chor gesungen, einem weltlichen Chor und ganz andere Literatur kennengelernt. Und irgendwann kommt dann alles wieder zusammen und dann ergab sich etwas überraschend die Möglichkeit, an den Mainzer Dom zu gehen, als stellvertretender Domkapellmeister, da Domkantor quasi. Und so bin ich dann wieder zurückgekommen auf die Schiene der Kirchenmusik.
Wenn Sie Dirigent werden wollten, ist das eigentlich vergleichbar oder ist es doch was anderes, ein Chorleiter zu sein im Vergleich zu einem Orchesterdirigenten?
Der Unterschied ist schon erheblich. Die Technik ist zwar im Wesentlichen gleich, wobei ein Chorleiter oft nach meinem Empfinden detaillierter dirigiert als ein Orchesterleiter. Auch der Kontakt der Sänger zum Dirigenten ist ein ganz anderer als beim Musizieren die Instrumentalisten. Und Chöre singen ja auch oft auswendig und da ist einfach der direkte Blickkontakt und das ist sehr spontan und sehr direkt. Aber natürlich ist der Orchesterklang ein viel differenzierterer. Also die einzelnen Klanggruppen, Streicher, Bläser, Schlagzeug, da muss man viel mehr hineinhören. Und das Repertoire für Orchester ist auch, sage ich mal, größer. Also bei mir in meiner Entscheidung, dass ich eben nicht Orchesterdirigent geworden bin, war wesentlich, dass ich in meiner Kindheit und Jugend eine Sparte quasi überhaupt nicht kennengelernt habe. Das war die Oper. Und für einen Orchesterdirigent ist die Oper total wichtig.
Sie haben außerdem in Wien und in Stockholm studiert, haben also auch, kann man so sagen, internationale Einflüsse bekommen. Was ist Ihnen aus dieser Zeit geblieben? Gerade nordische Musik ist ja nochmal anders als das, was wir hier in Mitteleuropa haben.
Also das waren zwei längere Meisterkurse. Und zwar hat mich in Wien, das war ein Orchesterdirigieren-Meisterkurs. Und da war ich also zweimal. Und das hat mich von der Dirigiertechnik her, die Wiener Schule, das hat mir sehr zugesagt. Also man sucht ja immer nach seinem eigenen Stil und man muss verschiedene Lehrer ausprobieren und für sich entscheiden, ah ja, das sagt mir zu, das kannst du abnehmen, das überzeugt mich. Und das war so ein Gesichtspunkt, der mir sehr weitergeholfen hat in einem präzisen Schlag. Und das zweite war insgesamt die skandinavische Chortradition, ausgehend von dem legendären Chorerzieher Erik Eriksson in Stockholm. Und ich hatte mehrfach die Möglichkeit, mit ihm zusammenzuarbeiten und er hat mich dann zu einem Meisterkurs quasi selber eingeladen nach Stockholm. Das war einfach eine sehr prägende Persönlichkeit, die eben auch, was das Dirigieren, aber auch die Herangehensweise an das Instrument Chor betrifft, war das für mich sehr prägend.
Was ist Ihnen da hängen geblieben? Worauf kommt es da an? Kann man das irgendwie in ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen, dass man irgendwie sagt, das ist das, worauf man am meisten achten muss oder was besonders wichtig ist auch für den Klang am Ende?
Also ich mache jetzt mal erstmal nicht Richtung Klang, sondern der erste Punkt ist dieses Dirigat, das Handwerkszeug. Und ich glaube, das hat bei mir dazu geführt, dass ich so ein Handwerkszeug habe, dass ich selten Schwierigkeiten habe mit irgendeinem Orchester oder Chor klarzukommen. Also die wissen, was ich will, was ich anzeige und das ist schon mal ein Pluspunkt. Das Zweite, jetzt auf den Chorklang bezogen, das kann man so genau nicht in Worte fassen, aber und die Verbindung von der Kopfresonanz zur Körperresonanz und immer wieder das Fordern und das Suchen nach dem optimalen Klang. Das hängt manchmal auch mit den akustischen Gegebenheiten zusammen, dass man anders sich positioniert, aufstellt, dass man versucht, physikalische Momente mit hineinzunehmen, also Gegebenheiten. Und da waren die Schweden immer sehr weit vorne, was auch diese wissenschaftliche Forschung anbelangt.
Wie oft gelingt Ihnen das, den optimalen Klang zu finden?
Das ist, ich würde mal sagen, nicht so oft. Denn es hängt sehr viel von den jeweiligen Sängerinnen und Sängern ab, die jetzt gerade in dem Moment da sind und auch wie die Gegebenheiten sind oder auch wie die sich fühlen. Also es gibt auch eine große Abhängigkeit von Tagesform. Da sind die Jungs ganz groß. Einen Tag himmelhoch jauchzend, nächsten Tag zu Tode betrübt. Also das ist ein Chor, der liebt die Berg- und Talfahrten. Deswegen, es ist am ehesten, kommt das, wenn wir auf einer Konzertreise sind und ich habe die gleiche Mannschaft mal in 4, 5, 6 Konzerten hintereinander. Dann wächst am ehesten mal so ein richtig schöner Klang. Und alle wissen das aus dem Alltag. Jedes Hochamt, dann fehlt mal der und dann fehlt mal der. Und man hat immer etwas, eine andere Besetzung. Und dann ist es nie so ganz optimal.
Es hat sich ja auch, das Klangideal, haben Sie gerade schon ein bisschen von gesprochen, hat sich ja auch verändert. Chöre klangen früher anders. Auch einer, der Sie geprägt hat, Uwe Gronostei, hat da ein bisschen dran eigentlich gearbeitet oder das verändert. Es geht um schlankeren Klang, es geht um weniger Vibrato. Wie muss denn nach Ihrer Vorstellung nach ein guter Chor klingen?
Ja, also ich bin auch einer, der eher den homogenen Klang liebt und nicht so sehr den expressiven, solistisch geprägten Klang. Und ich glaube, das ist das, auf was Sie auch eben hinaus wollten. Und dann, wir sind natürlich durch die Vielzahl der Medien inzwischen verwöhnt. Und der Standard der Höransprüche ist durch viele gute Beispiele, die man jederzeit sich abrufen kann, natürlich in die Höhe gegangen. Und deswegen müssen wir versuchen, das möglichst gut zu treffen oder dem möglichst nahe zu kommen. Also für mich ein schlanker Klang, aber der nicht körperlos sein darf, sondern, ich dachte das eben schon mal, der Ausgleich zwischen der Kopfresonanz, der die Brillanz ausmacht, und einem Körperklang, der einfach auch eine Tragfähigkeit entwickelt und das auch menschlich macht. Also ohne Körper ist es kein richtig menschlicher Klang.
Muss ich nochmal nachfragen, heißt das, dass CD-Aufnahmen, dass auch YouTube und die digitalen Möglichkeiten auch manchmal dafür sorgen, dass der kleine normale Kirchenchor um die Ecke als vielleicht schlechter wahrgenommen wird, als er ist oder als er früher wahrgenommen wurde?
Also ich denke mal, das geht vielen so, dass früher die Vergleichsmöglichkeiten nicht so da waren und man hat sich mehr daran erfreut, dass man überhaupt etwas gehört hat. Heute hat man oft ein anderes Beispiel im Ohr, wie ein Chor klingen kann, und dann fällt der Chor vor Ort schon mal ab.
Sie haben mehrere Chöre zu leiten. Hauptaufgabe ist wahrscheinlich der Knabenchor, der Domchor, aber Sie leiten ja auch mit dem Vokalensemble einen Erwachsenenchor. Ist das unterschiedlich, den Klang da so ideal oder perfekt zu erzeugen, weil es eben ein Erwachsenen- und ein Kinder- oder Jugendchor ist?
Absolut. Also auch, jetzt könnte man meinen, die Männerstimmen sind, die kann man ja gleich behandeln, aber da möchte ich auch, dass der Erwachsenenchor schon mehr nach Erwachsenenchor klingt und dass der Männerchor des Domchores ein bisschen jugendlicher klingt, weil das dann auch eher zueinander passt. Und die Zeit der Knabenchöre, die einen relativ alten Herrenchor dahinter stehen hat, also diesen Mischklang habe ich noch nie richtig gemocht.
Es kommt so viele Faktoren an. Mal ganz einfach gesagt, man muss die richtigen Noten treffen als Sänger, man muss im Takt bleiben, man muss die Lautstärke sich anpassen. Wenn man sozusagen diese Grundfaktoren schon schafft, dann hat man schon den ersten Schritt getan, aber es ist noch lange kein toller Chorklang, kein perfektes Gotteslob, um es mal so zu machen. Was fehlt da noch? Was können Sie da noch rauskitzeln?
Ja, vielleicht ist das eher sogar meine Stärke, dass es bei uns nicht immer so perfekt zugeht, aber dass in dem Moment, wo wir das dann für Zuhörer oder zum Lobe Gottes singen, dass dann eben durch die Spontanität und das gegenseitige Aufeinanderreagieren dann doch noch etwas entsteht. Das kann man aber schlecht in Worte fassen. Also mich macht das besonders glücklich, wenn ich merke, der Chor reagiert auf mich und ich kann auch auf den Chor reagieren. Und da entstehen manchmal Dinge, die sind so gar nicht geplant.
Das heißt, da passiert viel über Gefühl, über Intuition, über vielleicht auch nonverbale Kommunikation während so einem Auftritt?
Ja, das ist gerade ja das, was durch das Dirigieren dann entsteht. Also manchmal ist es nur ein Ritardando ein bisschen größer oder eine Pause mal ein bisschen länger halten, weil eben man den Nachhall jetzt mehr auskostet. Oder ein Piano besonders leise hinzubekommen. Und das geht eben nur, wenn alle aufeinander fixiert sind und miteinander gemeinsam diese Musik zum Klingen bringen.
Und Sie singen, wie es immer so schön heißt, zum Lobe Gottes, aber zur Freude der Menschen, vermitteln ja auch mit der Musik etwas für die Gläubigen, die beim Gottesdienst dabei sind. Wie gelingt das, da Botschaft rüberzubringen, dass da wirklich was ankommt? Geht das vor allen Dingen übers Herz dann der Gläubigen, dass da irgendwas ins Herz kommt?
Also als erstes kommt das eigene Verhältnis zu der Musik, die man realisieren möchte. Da hängt viel vom Text ab und zu den Noten, mit denen dieser Text dann umgesetzt wird. Und wenn man das selber für sich gut annehmen kann, dann gelingt es mir eher auch, erstmal dem Chor das so nahe zu bringen und entsprechend eine Interpretation vorzubereiten. Und wenn dann eben noch solche Momente hinzukommen, dass das in der Situation des Aufführens dann auch besonders gut gelingt, dann kommt es auch besonders beim Zuhörer an. Das ist meine Erfahrung.
Sie haben mehr als Ihr halbes Leben als Domkapellmeister verbracht, müssen noch ein bisschen auf die Kölner Zeit auch natürlich gucken. Da sind viele große Ereignisse dabei gewesen. Der Weltjugendtag zum Beispiel mit hunderttausenden Menschen aus aller Welt, viele große Gottesdienste. Gibt es irgendwas, was Ihnen besonders in Erinnerung ist aus der Zeit, wo Sie jetzt immer noch dran denken?
Also das Phänomenalste aus der Zeit liegt jetzt leider schon 15 Jahre zurück. Das war unser großes Chorfestival der Puri Cantoris 2004 mit 6000 Kindern und Jugendlichen aus aller Welt. Und ich glaube, es ist uns gelungen, dass die Kinder wirklich viel aus Köln mitgenommen haben. Zum einen diese großen Gemeinschaftserlebnisse, also auf dem Roncalliplatz waren wir mit den 6000, aber dann auch im Dom. Also faszinierend ist für mich dieser Abend, wo wir eine etwas ausgelassene Chorparty auf dem Roncalliplatz gefeiert haben und es dann gelungen ist, diese 6000 innerhalb von 20 Minuten geordnet in den Dom zu bringen. Und dann fand da diese Lichtinstallation statt. Also das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Natürlich gibt es andere große Ereignisse. Mein erstes prägendes Ereignis war das Requiem für Kardinal Höffner. Das war direkt, nachdem ich 6 Wochen am Kölner Dom war. Einführung Kardinal Meißner, Einführung Kardinal Wölki. Beim Weltjugendtag der Besuch des Papstes im Dom, den wir musikalisch gestaltet haben. Also das sind schon eine ganze Menge Dinge, die bleiben.
Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen über die alltägliche Arbeit sprechen. Sie haben es ja ganz am Anfang unseres Gesprächs schon mal angedeutet, wenn man Dutzende, Hunderte Jugendliche und Kinder zu betreuen hat. Wie schaffen Sie es, dass die Freude an der Musik behalten, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist in der Probe?
Ja, ich versuche, sie teilhaben zu lassen an meiner Freude und das auch ja, manchmal vielleicht ein bisschen witzig rüberzubringen. Und ich glaube, die Kinder haben dann im Laufe der Jahre erarbeiten die sich selber so eine Einschätzung, welche Musik ist wirklich was Besonderes und welche Musik ist einfach, naja, die muss eben auch sein. Und sie glauben nicht, wie viel Spaß es den Jungs macht, Musik von Johann Sebastian Bach zu singen. Jedes Mal, wenn ich eine Motette auspacke, sage ich, oh, Bach, toll.
Warum gerade Bach?
Das weiß ich nicht. Also irgendwie spricht Bach die Jungs besonders an. Das ist eine sauschwere Arbeit, bis man so eine Motette. Also es gibt von Bach 6 große Motetten und die sind ja für Kinder besonders sehr schwer und wir brauchen auch nicht wie für eine andere Motette 3 oder 4 Wochen, sondern eher 3 oder 4 Monate. Aber wenn es dann mal klappt, dann spüren die, dass in dieser Musik etwas steckt, was unheimlich begeistert.
Ist interessant, man könnte eigentlich auch denken, dass es vielleicht eher modernere Musik ist oder vielleicht auch englische Musik so ein bisschen, aber es ist interessant, dass dann gerade der gute alte Bach, der ja schon einige hundert Jahre tot ist, dass der die Kinder dann fasziniert.
Das ist gerade auch vor dem Hintergrund der hohen technischen Anforderungen, also wenn die Koloraturen singen müssen oder Spitzentöne, die nicht so eben ohne weiteres zu treffen sind. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Die haben auch Spaß an Stücken, wo es mal zur Sache geht, gerade so englische Musik des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man mal richtig loslegen kann. Das gehört dann auch so ein bisschen zum Konzept, dass wir, wenn die neuen Knaben in den Chor eingebaut werden, dass die auch mal hören, wo hier der Hammer hängt. Also wie die Alten dann loslegen, dann vergehen die erstmal hören und sehen. Aber das gehört einfach zum Erleben und so zu der Bandbreite hinzu, was die Kinder erleben. Dann kommen auch solche Sachen, die so ein bisschen seichter oder softer sind. Also Here I Am Lord oder so, das singen die auch gerne.
Wie muss ich mir so eine Probenarbeit überhaupt vorstellen? Ich kann mir schon vorstellen, dass es überhaupt schon mal schwierig ist, Disziplin in den Chor reinzubekommen, dass sich alle konzentrieren und dass nicht mit Kaugummis umhergeworfen wird oder sonst irgendwas passiert während so einer Probe.
Ja, es gibt zum Teil recht strenge Regeln. Also Kaugummi in der Probe heißt Ausschluss aus der Probe. Deswegen habe ich auch seltenst Probleme, dass jemand Kaugummi kauend in der Probe sitzt und dass die Stühle jetzt überall mit Kaugummi versehen sind, kommt nicht von den Jungs her. Das sind dann eher andere, die jetzt schon mal ihre Spuren hinterlassen. Aber es ist nicht so häufig, wie man das sonst wo kennenlernt. Also auf der einen Seite harte Regeln. Auf der anderen Seite natürlich auch Geduld, weil die Unruhe ist manchmal schon groß und der Anteil des Singens in einer Probe ist auch manchmal geringer, als ich mir den wünsche.
Gerade wenn es irgendwie heiß ist und die vielleicht auch einen Fußball im Kopf haben, die Jugendlichen oder was weiß ich, nach draußen gehen wollen, müssen sie sich dann was überlegen, wie sie so eine Probe gestalten, besonders um die Aufmerksamkeit hochzuhalten?
Ja, jetzt muss man sagen, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen klimatisierten Probenraum haben. Also wenn alle nach hitzefrei schreien, dann kann ich sagen, also wo wollt ihr schöner sein als bei uns im Chorsaal? Das ist der angenehmste Raum im ganzen Umkreis. Und ja, also was Besonderes muss ich da nicht, also man muss auch sagen, es gibt einfach Verpflichtungen und da geht man hin. Und manchen fällt das natürlich schwerer, dann ja, kann man nichts machen. Aber jetzt jedes Mal besondere Motive, also ich bin jetzt auch keiner, der immer irgendwie eine Haribo-Dose auf dem Flügel stehen hat, damit die Kinder noch hinterher ein Haribo bekommen, das machen die untereinander schon genug.
Und trotzdem ist es gerade in der Großstadt wie Köln, könnte ich mir vorstellen, auch schwierig, immer wieder neue Kinder und Jugendliche zu finden und zu begeistern. Haben Sie da mittlerweile Schwierigkeiten oder ist der Run gerade wegen der Domsingschule, die ja auch einen guten Ruf hat, immer noch ungebrochen eigentlich?
Ich sage immer, dass unsere Chöre, Knaben- und Mädchenchor, dann so lange keinen Nachwuchssorgen haben, wie die Domsingschule gut funktioniert. Da ist es jetzt so, dass in den letzten Jahren das Alleinstellungsmerkmal der Ganztagsschule in der Domsingschule jetzt nicht mehr so da ist. Also viele haben das Angebot der offenen Ganztagsschule und von daher müssen wir uns da auch etwas neu orientieren und kann das auch so sagen, dass wir jetzt nicht mehr so die große Auswahl haben, wie das in früheren Jahren mal war.
Und dann haben Sie noch einen anderen Chor, das Vokalensemble, völlig anders zusammengesetzt. Studenten, Lehrer darin, ein Erwachsenenchor. Was macht die Arbeit mit diesem Chor für Sie reizvoll?
Also für mich ist das eine wichtige Ergänzung meines Jobs, denn nur mit Kindern ist dann, weil man einfach auch immer autoritärer an die Chormitglieder herangehen muss als bei Erwachsenen. Da kann ich schon mal ein bisschen legerer angehen lassen und auch der Kontakt ist einfach näher und persönlicher. Und das macht das auch sehr schön, weil jetzt auch sehr viele schon eine ganze Zeit lang miteinander und mit mir auch gemeinsam arbeiten. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Ich dachte, der Chor, gerade wenn der von Studenten geprägt ist, wird der eine hohe Fluktuation haben. Aber das ist gar nicht so, weil die sich auch über das Ende des Studiums hinaus noch bei uns wohlfühlen. Und von daher kann man schon auch so was sagen wie, wir werden auch etwas gemeinsam alt.
Welcher Chor lernt schneller?
Ja, Vokalensemble lernt schon schneller. Aber man darf die Jungs nicht unterschätzen. Die haben auch so eine Art, das aufzunehmen, da staune ich manchmal. Also es gelingt, einen vierstimmigen Satz eine Stunde vor dem Hochamt einzustudieren. Das klappt. Darf nicht zu schwer sein, aber ich weiß noch, wir haben einmal bei einer Ausstellungseröffnung im Maternushaus gesungen und da gibt es das bekannte Lied O Täler weit, O Höhen von Mendelssohn. Das haben wir nur eine Stunde vorher einstudiert und es hat geklappt.
Sie singen nicht nur im Dom, Sie machen auch noch mehr Oper, Philharmonie. Warum begrenzen Sie die Arbeit nicht auf den Dom? Wäre ja wahrscheinlich eigentlich schon genug zu tun.
Mit dem Aspekt ja, aber natürlich ist es spannend, einfach das Spektrum der Musik einfach mal zu weiten und auch das Spektrum der Auftrittsmöglichkeiten. Und das macht nicht nur mir Spaß, mal Teil einer Opernproduktion zu sein oder eines großen symphonischen oder oratorischen Werks in der Philharmonie, sondern natürlich auch den Kindern. Man muss das leider so sagen, das 50. Hochamt im Dom ist jetzt nicht so attraktiv, wie dafür einmal in der Philharmonie zu stehen. Und vielfach kommt auch die Motivation der Kinder für die Arbeit für den Dom durch solch eine Mitwirkung in der Oper oder in der Philharmonie. Und das andere, wir werden dort nochmal ganz anders gefordert. Denn in der Oper, wir auch in der Zusammenarbeit mit Gürzenich Orchester oder WDR-Sinfonieorchester, arbeiten wir mit Profis zusammen und da heißt die Devise, wegen uns darf es nicht unbedingt zwei- oder dreimal nochmal gemacht werden. Also wir müssen es in diesen professionellen Betrieb eingliedern und dann sind die Anforderungen schon etwas höher. Was aber wieder einen positiven Rückeinfluss auf die Arbeit am Dom hat. Also ich glaube, unsere beiden Chöre wären nicht so gut, wenn wir nicht auch ständig in der Oper und in der Philharmonie gefordert werden.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, das jährliche Domkonzert, das große, auch mit Orchester, das ist eins der größten Stressfaktoren oder der größte Arbeitsaufwand im Jahr. Warum ist denn genau dieser Tag so besonders intensiv?
Also dieses Konzert mit dem Gürzenich Orchester ist natürlich für den Dom an sich und für das, was wir als Kölner Dommusik im Dom veranstalten, das Konzert mit dem größten Aufwand. Das heißt auch, vorher schon im Dom zu proben, dass dieses große Orchester und dass auch unsere Chöre, je nachdem wie groß jetzt besetzt, aber dass das gut aufeinander abgestimmt ist. Es sollen bestmögliche Aufführungsbedingungen sein. Das ist auch mit einem hohen Aufwand an Podestaufbau verbunden. Und dann müssen die Musiker, die normalerweise ja ihre Räumlichkeiten in der Philharmonie, die haben tolle Stimmzimmer und so, und das ist im Dom alles nicht so professionell, aber die sollen sich so wohlfühlen wie möglich, denn auch das beflügelt solch eine Kooperation. Und da muss ich sagen, zu den Musikern des Gürzenich-Orchesters, das ist einfach eine wirklich tolle Zusammenarbeit. Und die respektieren auch das, was ein Dom ausmacht, die haben Erfahrung damit und ich arbeite sehr gerne damit zusammen.
Wie hören Sie denn selbst gerne Musik?
Oh, das eigene Hören von Musik, das ist ein nicht so einfaches Thema. Während ich früher zu meiner Studien- oder auch Schülerzeit unheimlich viel Musik gehört habe, auch von Schallplatten, große Schallplatten und dann später CD-Sammlung, fällt es mir oft jetzt schwer, einfach mal in Ruhe Musik zu hören.
Warum?
Ich habe keine Idee, was ich hören soll. Ich bin so viel von Musik umgeben. Und dann bin ich noch manchmal so in Konzerten, das mache ich schon gerne. Aber hier zu Hause sich mal hinzusetzen und einfach mal was in Ruhe mal anzuhören, da fehlt mir oft die Muße. Also dann brauche ich dann eigentlich vielleicht auch mal gerade keine Musik.
Weil der Kopf sowieso voll ist und man sowieso schon die ganzen Klänge immer hört, wie es dann fürs nächste Konzert oder so geplant ist.
Ja, kann man so sagen. Und auch, dass ich dann keine Idee habe, auf was hättest du jetzt mal Lust. Also ich habe natürlich auch ein Spotify-Abo. Ich könnte mir ja alles so alles zugänglich machen. Aber dann fehlt mir manchmal einfach auch die Eingabe, auch was würde dir denn jetzt mal in diesem Moment gut tun? Und das, es gibt dann wieder Phasen, dann ist sowas. Aber dann ist das manchmal auch, wenn ich mich dann wieder mit etwas besonders beschäftige, dass mir dann einfällt, auch dazu hörst du jetzt mal meinetwegen eine Bruckner-Symphonie oder auch mal nur Mozart. So, das meiste, wo ich dann Musik höre, ist eigentlich im Auto. Da lasse ich mich schon mal berieseln.
Also CD statt Radio im Auto?
Nö, sowohl als auch.
Hat eigentlich ein Domkapellmeister einen Lieblingskomponisten?
Hat bestimmt, aber bei mir nicht. Ich bin aus meiner Geschichte raus, muss ich sagen, vielleicht charakterisiert mich das auch ein wenig. Ich war früher in der Schule, gab es bei uns einen Musikleistungskurs und da gab es erbitterte Lager. Und da gab es zum einen das Bach-Lager und zum anderen das Mozart-Lager. Und wir haben uns immer heftig gestritten. Und ich gehörte aber zum Mozart-Lager, obwohl ich natürlich Bach respektiert habe. Aber das war mir damals noch ein bisschen zu sehr verkopft. Also bei mir kommt es eher so, also Mozart ist schon ein wichtiger Komponist. Ansonsten habe ich mich sehr, ich glaube, mehr mit Bach auseinandergesetzt als mit Mozart in der letzten Zeit. Wenn ich mich mit einem Komponisten beschäftige, weil jetzt gerade ein besonderes Stück ansteht, dann kann ich auch meistens einfach eine besondere Liebe dann zu der Person oder zu seiner Musik entwickeln.
Ich habe mich gefragt, können Sie ein Konzert oder einen Gottesdienst besuchen und die Schere im Gehör sozusagen zu Hause lassen oder achten Sie sofort darauf, was da musikalisch passiert?
Also ganz kann man das nie ausschließen. Es fällt dann leichter, wenn es insgesamt schon mal ein gutes Grundniveau ist. Ansonsten, also wenn jetzt wirklich ein Chor nicht sauber singt, also dann fällt auch mein Urteil manchmal etwas vernichtend aus. Also es gab mal eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Da ging es um die Aufführung des War Requiems von Benjamin Britten. Und in diesem ganzen Stück ist ein Intervall das Wichtige, das ist der Tritonus. Und der Chor hat in der ersten Nummer nur Tritonus zu singen. Also die singen immer nur im Abstand dieser verminderten Quinte oder übermäßigen Quarte. Und der Chor, der das aufgeführt hat, hat das nicht geschafft. Es war nie ein Tritonus. Dann kann ich sagen, dann sollten sie besser die Finger davon lassen.
Und das würde Ihnen dann manchmal auch, sagen wir mal, es ist eine Aufführung in einem Gottesdienst, das würde Ihnen den ganzen Gottesdienst verleiten dann?
Schon, ja. Je nachdem, wie hoch der Anteil der Musik ist. Wenn er nicht so hoch ist, dann nicht so, aber
ja. Nach welchen Kriterien wählen Sie Musik aus, wenn Sie für den Domchor oder das Vokalensemble eine neue Motette, eine neue Messvertonung hinlegen? Nach welchen Kriterien wählen Sie da aus?
Natürlich für die Gottesdienste, was passt jetzt zu diesem Sonntag, zu dem Festkreis, in dem wir uns befinden. Dann, wie bewältigt der Chor das? Manchmal auch in einer Phase, passt das jetzt hinein? Haben wir genügend Zeit, um so etwas vorzubereiten? Das hängt auch davon ab, wie viel Zeit haben wir. Und dann auch, wie kommt der Chor damit weiter? Und was kann ich, also das ist jetzt bei den Messvertonungen, das ist ja vom Inhalt, ist ja immer gleich quasi. Was bringt den Chor da weiter oder was würde dem jetzt mal gerade besonders Spaß machen? Bei den Motetten ist es, ja, also wie ist der Text umgesetzt? Und vielleicht auch noch, dass wir uns stilistisch nicht so festlegen. Also ich bin jetzt kein Spezialist für Barockmusik oder jetzt für neue Musik oder Romantik, sondern ich versuche, so gut es möglich ist, meinen Chören ein Empfinden für die jeweilige Stilistik nahezubringen und so, dass eben eine Palestrina-Motette nicht romantisch klingt wie eine Brahms- oder Mendelssohn-Motette, sondern das heißt, dass wir auch da immer in allen Bereichen unterwegs sind.
Das war jetzt die Antwort für den Chor gedacht. Gibt es auch eine Antwort, die an die Menschen denkt, die in den Dom gehen? Also wählen Sie manchmal auch danach aus, dass es so ein Abwägen ist zwischen musikalischem Niveau und dem, was man so, vertragen ist das falsche Wort, aber das, was man gut auch präsentieren kann?
Ja, natürlich. Also es gibt zum Beispiel natürlich auch Gottesdienste, wo, ja, wie soll man sagen, wo es auch mal schön ist, wenn man jetzt nicht überfordert wird mit sehr neuer Musik. Also zum Beispiel in der Weihnachtszeit bin ich eher so sehr populär unterwegs. Also dass wir bekannte Weihnachtslieder oder Liedsätze nehmen und dann hin und wieder mal eine Motette, aber auch die eben schön, also auch den Gottesdienstbesuchern einfach diese weihnachtliche Stimmung näher bringt. Und jetzt hatten wir Peter und Paul zuletzt mit den Knaben die Spatzenmesse von Mozart. Und wenn man schon mal ein Orchester da hat mit Trompeten, dann durfte auch nochmal das Halleluja von Händel sein. Also das so zum Abschluss vor den Sommerferien war das, glaube ich, auch ganz schön für beide, sowohl für die Zuhörer wie auch für den Chor.
Das heißt, es ist auch ein Abwägen zwischen Musik, Liturgie und dem, was so das Herz angeht?
Immer, ja. Und auch gerade wenn zum Beispiel an dem guten Hirtensonntag in der Osterzeit, da kann man auch durch besondere Lieder oder Motetten auch ein bisschen einen solchen Gedanken mal gut transportieren.
Und das heißt dann auch, dass man auch im Zweifel mal ein Gemeindelied mehr einplant, dass auch die Gemeinde gerade an Weihnachten noch mal ein bisschen mehr singen darf.
Ja, oder im Wechsel, also das kommt schon. An den normalen Sonntagen zum Beispiel habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Gemeinde in den Hochämtern des Domes eine nicht so singfreudige Gemeinde ist. Also dann sind diese Gottesdienste eher klassisch, das heißt auch, dass die Antwortgesänge dann vom Kantor vorgetragen werden. Und hier lasse ich dann in der Weihnachtszeit schon mal eher noch ein Lied singen als Antwortgesang. Also anstelle des Antwortpsalms, das ist jetzt nicht immer so, wie die strengen Liturgen das vorgeben, aber ich glaube, das stößt auch nicht auf Kritik.
Sind Sie eigentlich völlig frei in der Auswahl, auch welche Gemeindelieder Sie dann auswählen? Also ist das alles dann in Ihrer Aufgabe oder sind Sie da im Austausch mit Organist, Zeremoniar, vielleicht sogar mit dem Kapitel oder mit dem Bischof?
Grundsätzlich für die Gottesdienste mit Chor machen die Chorleiter jeweils die Pläne und dazu müssen sie sich manchmal abstimmen mit dem Organisten und manchmal hat auch einer der Domkapitulare einen Wunsch und wenn das alles rechtzeitig kommt und man das noch umsetzen kann, dann geht das. Ja. So, ansonsten sind wir aber insgesamt sind wir ziemlich frei.
Jetzt ist 60. Geburtstag, das heißt, das sind noch ein paar Jahre als Domkapellmeister in Köln. Sie wirken nicht so, als hätten Sie schon Interesse, sich jetzt zur Ruhe zu setzen, sondern sind eher noch voll Tatendrang. Ist das ein richtiger Eindruck?
Das schon. Ich muss gestehen, ich denke da schon mal dran. Aber die Jahre bis 2022 sind gefühlt schon ziemlich voll. Das ist auch das Spannende, dass die Gedanken in der Planung oft 2 oder auch schon mal 3 Jahre in die Zukunft schreiten. Und dann muss man aber sich hier um das Tagesgeschäft kümmern. Das heißt, ich plane, was singen wir 2022 für größere Dinge und muss aber dann noch sehen, was mache ich jetzt eigentlich am nächsten Sonntag im Hochamt. Das ist auch nicht immer so einfach, aber das Tolle ist, dass es immer irgendwelche Anfragen oder Projekte auch von außen gibt, wo man dann überlegen kann, ach, macht man das oder lässt man das lieber sein? Und so kommt immer wieder was Neues und es bleibt nie langweilig.
Langweilig ist es gerade in der Kirche auch nicht. Es gibt eine große Krise, ausgelöst durch Missbrauchsfälle. Ist es manchmal für Sie auch gut, dass Sie sozusagen für die guten Schlagzeilen da sind, wenn ein Chor ein tolles Konzert singt? Ist es etwas, was auch vielleicht gerade Aufgabe sein kann?
Das schon. Wir sind froh zunächst mal, dass wir nicht betroffen waren, dass also sich niemand gemeldet hat, dass bei uns in der Kölner Dommusik hinsichtlich sexuellen Missbrauch etwas vorgefallen ist. Und ansonsten belastet mich das schon, dass die Kirche derzeit so heftig in der Kritik steht, dass sie aber auch zum Teil selbst verschuldet, sich so in meinen Augen oft ungünstig positioniert. Und ich tue, was ich kann, dass bei uns ein Klima ist, dass man gerne in der Kirche ist. Und bisher habe ich noch nicht den Eindruck, dass jemand zum Beispiel durch die Missbrauchsfälle aus dem Chor gegangen ist.
Hat sich Ihre Arbeit denn verändert, seitdem das alles bekannt ist? Also müssen Sie an andere Dinge denken?
Natürlich, wir unterliegen genauso jetzt den Präventionsordnungen des Erzbistums wie andere Institutionen auch. Und das hat auch Konsequenzen, wenn wir mit den Kindern auf Wochenenden fahren oder auf Konzertreisen. Da gibt es inzwischen deutlich strengere Regeln oder einfach auch klarere Absprachen. Also die intuitiv haben wir vieles schon früher gemacht, aber jetzt müssen wir einfach das auch ein bisschen transparenter machen.
Die Kirche oder die Krise ist so stark, es gibt immer weniger, die sich zum Gottesdienst bewegen. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es manchmal auch schwierig. Da wächst nicht mehr viel nach, wenn man das so formulieren darf. Da ist so ein Domchor oder ein Mädchenchor ja fast schon ein Segen, kann man sagen, weil da ganz viele Jugendliche relativ einfach auch an die Kirche rangeführt werden. Würden Sie das unterschreiben?
Es ist eine Art und wie ich finde eine sehr schöne Art, wie Kinder und Jugendliche an die Kirche oder an den Glauben herangeführt werden. Vor allem, wenn sie von zu Hause aus nicht mehr so viel in dieser Richtung mitbekommen. Und wir hoffen aber, dass wir als Chorleiter da nicht in Zukunft Einzelkämpfer sind, sondern dass wir auch Seelsorge an die Seite bekommen, wie das früher immer war. Das wird schwieriger auch. Aber grundsätzlich ist es schön, dass Kinder sich in einer solchen Gemeinschaft eben auch einfinden und das erleben, dass es eben nicht nur hier am Kölner Dom so ist, sondern auch in Deutschland überall solche Chöre gibt und weltweit. Und das hat schon vielen geholfen. Und wir sind ja Mitglied im Verband der Puri Cantores und haben dort so oft Begegnungen mit anderen Chören, was unseren Kindern und Jugendlichen auch wieder hilft, zu sagen, boah, da gehören wir dazu.
Ganz am Schluss noch, worauf freuen Sie sich in den nächsten Jahren?
Tja, auf was freue ich mich? Also zunächst muss ich sagen, ich freue mich immer wieder an der Arbeit mit meinen Knaben und mit meinen Männerstimmen, weil das einfach so lebendig ist und es ist manchmal auch ein Zerren an den gegenseitigen Nerven. Aber es hält wirklich, wie ich finde, mich auch immer frisch. Und es gibt noch Wünsche, die ich noch habe.
Verraten Sie uns die?
Ja, ich würde noch gerne einmal eine Matthäus-Passion von Bach selber dirigieren. Das habe ich erst einmal gemacht und das würde ich gerne noch einmal machen. Dann ist auch noch ein Stück, was ich noch nie dirigiert habe, das ist die H-Moll-Messe von Bach. Und das sind auch noch so Wünsche. Mal sehen, ob das noch gelingt in den letzten Jahren.
Wenn ich es richtig weiß, steht auch China jetzt bald an, oder?
Ja, da weiß ich allerdings nicht, ob ich mich da so drauf freue. Also wir haben mit den Knaben eine zweiwöchige Konzertreise im Oktober und momentan sind wir in dem Wust an Formalitäten, ersticken wir fast. Wenn das mal erledigt ist und man weiß, okay, jetzt kann es laufen, dann kommt auch die Vorfreude.
Gibt es irgendwas, was Sie noch umsetzen möchten gerne als Domkapellmeister, ein Projekt oder eine Weiterentwicklung? Gibt es irgendwas, wofür Sie in den nächsten Jahren brennen werden?
Etwas Neues kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben verschiedene Dinge auf den Weg gebracht. Das heißt, ich habe das schon angesprochen, das ist der Neubau, den wir bekommen, dass endlich die Raumnot ein Ende hat. Dann wird es auch eine neue Stelle geben in der Verwaltung bei uns. Und das heißt, wir rüsten uns so ein bisschen für den Generationenwechsel, der jetzt bei uns demnächst ansteht, was die Dommusik anbelangt. Und das ist zum einen das Wichtige. Das andere, was mir sehr am Herzen liegt, sind, dass die Kooperationen mit dem Gürzenich-Orchester, mit der Oper Köln und mit dem Kölner Kammerorchester, die wir lebendig pflegen, dass die weiter Bestand haben. Und da ist zum Beispiel jetzt so ein neues Projekt, das Kölner Kammerorchester fährt jedes Jahr zu einem Festival, zu einem Musikfestival nach Marvão in Portugal. Und im nächsten Jahr sind die Knaben des Domchors auch dabei. Also, dass wir auch mal so etwas, so ein Festival mit Orchester mal erleben. Das sind solche Projekte. Und ich würde auch gerne mal mit, zum Beispiel mit einem Oratorium irgendwo mal außerhalb von Köln auch mal gastieren.
Allerletzte Frage. Es ist und bleibt ein Traumjob, kann man das sagen, Domkapellmeister am Kölner Dom zu sein?
Vielleicht ist es jetzt mehr ein Traumjob als vorher, als ich angefangen habe. Und das würde ich dann mir auf die Fahne schreiben.